Happy Shooting Folge 857. Imago Congelata Est. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
der tollsten Community auf der Welt.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Und da hinten ist der Chris. Hallo Chris.
Eieieiei, heute mal mit bewegtem Bild. Das ist, manchmal steht's auch. Immer zum richtigen Zeitpunkt.
Und?
Ich richtig doof.
Und? Gucke. Und? Na, und hier Boris. Ist natürlich der Boris, natürlich. Also Mann.
Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Sag ich ja. Das war jetzt das Äquivalent zum Boris drückt nicht rechtzeitig auf den Knopf, um irgendwelche Einspieler
auszuspielen. Das ist wirklich unfassbar.
Manchmal ist halt so, weißt du.
Deswegen sind wir nicht beim Radio.
Ist die Birne halt, genau. Das jetzt auch noch auf konkrete, minutengenaue, sekundengenaue Sekunde. Zeit zu machen und so. Eieiei, das wäre nicht so meins, glaube ich. Wir sind's, der Fotopodcast. Happyshooting.de, da findet ihr uns. Außerdem da, wo ihr alle eure Podcasts findet, natürlich. Und wir kommen hier jede Woche live. Heute ist der Aufnahmetag, ist der 2. Juli. 2024.
Es und läuft gerade Rumänien gegen Niederlande.
Genau, es tut uns schrecklich leid. Aber dafür gibt es ja dann die ganz normale Veröffentlichung immer am Donnerstag. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele heute da sind, aber es sind schon ein paar da. So.
2, 3.
Wir sind nicht ganz allein. Na gut, ja, wir haben heute wieder viele bunte Themen und natürlich haben wir heute auch wieder euer Feedback, das könnt ihr zum Beispiel hinterlassen auf happyshooting.de/hi. Das ist unsere Inbox, die direkt in unser Redaktionssystem reinläuft. Und außerdem könnt ihr hier live immer dabei sein auf unserem Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Link ist in den Shownotes und auf dem Bildschirm und überall. So, wir grätschen gleich mal rein mit den ersten zwei Kommentaren, die wir über happyshooting.de/hi bekommen haben.
Imago Congelata Est.
Genau. Das Bild ist eingefroren.
Das Pre-Show ist HörerInnen wissen mehr.
Genau. Wir haben nämlich bekommen von Wolfgang folgendes. Hallo, ihr Spacigen. In der ARD Mediathek findet sich der Film Hubble, die Wunder des Universums enthüllt. Der Film lief am 26.06.24 auf ARD Alpha. Link zum Film siehe unten. Den packen wir natürlich gleich in die Shownotes.
Wann lief der?
Am 26.06. steht hier. Also vor ein paar Tagen.
Ja, Wahnsinn. Danke für den Tipp. Ja,
vielen Dank. Kommt auf die Liste. Dann hat sich noch gemeldet der Martin und schreibt, schön, dass ihr mein Bild zur Besprechung wähltet. Ne, der bezieht sich auf das Bild mit der gesprungenen Scheibe. Erinnerst dich, wo ich gesagt habe, das ist sicher so eine architektonische Spezialgeschichte, die man ganz bewusst so gestaltet hat, sagte. In der Tat sind die Sprünge nicht absichtlich, sondern in einer Aufzugtür entstanden. Daher die Motivation zum Treppensteigen. Würde ich dann auch, glaube ich, lieber nicht mit im Aufzug fahren. Genau. Also, das hat sich damit auch geklärt. Ja, dann haben wir noch eine Frage, die packen wir auch wieder ans Ende der Sendung. Fangen wir mal vorne an mit unseren News. Heute eine schöne Mischung aus Hardware-News und diversen anderen Sachen, die auch zum Teil sehr peinlich sind, aber dazu gleich mehr. Du hast uns ein neues Objektiv gefunden.
Ja, bin ich zufällig drüber gestolpert und zwar von Nikon. Nikon hat nämlich ein Nikkor für das Z-System vorgestellt, ein 35 mm mit Offenblende 1.4, also relativ lichtstark. Und das Ganze günstiger als das 35 mm 1.8, was sie schon im Programm haben. Also mehr Licht für weniger Geld und das Ganze kommt zustande, weil das 1.4er, was jetzt neu vorgestellt wurde, nicht zur S-Linie gehört. Da wartet man offensichtlich laut der Roadmap noch weiter auf was Lichtstärkeres. Und da munkelt man, dass das wohl ein Offenblende 1.2S werden könnte. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier einen 35 mm 1,4, was jetzt eben günstiger ist. Das kann ja nicht schaden. Wir reden hier von etwa 130 Euro weniger, also circa 730 statt 860 Euro Neupreis. Und von den Daten her haben wir eben 2/3 Blendenstufen mehr, also 1,4 statt 1,8. Und das zu erwartende 1,2er wäre dann nochmal eine Drittelstufe heller und stellt ein bisschen weiter frei. Wir haben im 1,4er auch nur einen STM, also nur einen Stepper-Motor statt zwei. Das könnte dazu führen, dass es vielleicht etwas langsamer ist im Fokussieren, also vom Nah- in den Fernbereich, gerade wenn du größere Wege zurücklegst, weiß ich aber nicht. Dann hat es kein oder kein spezielles Coating, also die Vergütung der einzelnen Linsenelemente fehlt hier oder ist eben nicht so hochwertig wie bei dem 1,8er. Da ist fraglich, wie sich das Objektiv so bei Streulicht, Gegenlicht etc. verhält. Es ist natürlich lichtstärker, hat ein bisschen mehr Glas drin. Es ist ein bisschen schwerer, so 45 Gramm schwerer. Wir reden hier von 415 Gramm, die das Objektiv auf die Waage bringt. Also ich würde mal sagen, spielt in derselben Größenordnung wie das 1,8er. Und genau wie das 1,8er hat es auch ein Filtergewinde von 62 mm, was natürlich praktisch ist. Die beiden Objektive sind auch ziemlich identisch groß, so vom Volumen her. Also ist natürlich angenehm, wenn man den gleichen Filterdurchmesser hat. Wobei ich glaube, wie viele Leute wird es geben, die das 1,8er und das 1,4er haben wollen. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Objektive mit einem 62er mm. Das sind recht gängige Durchmesser. Qualität und Leistung habe ich versucht, was rauszufinden, aber das ist wohl noch etwas zu früh. Ich konnte keine wirklich gute Review dazu finden. Ich habe dann einen Videolink gefunden. Da wird quasi ein Vorserienmodell ausprobiert in einem Model-Shooting in-house. Und der Matt, der das gemacht hat, wir verlinken das dann in den Shownotes, er resümiert am Ende, dass er die Bildqualität von dem 1,8S vorzieht, wenn er denn schon die Wahl hat. Er darf aber da eben in dem Video keine 100% Crops oder so weiter zeigen, keine Details, weil eben Vorserienmodell und Auflagen und er konnte es auch nicht draußen bei Sonnenlicht testen und so. Also schwierig. Was man so im Video sieht an Bildern, was er da zeigen kann, erscheint mir völlig in Ordnung. Also gerade die etwas bessere Freistellung beim 1,4er ist da im direkten Vergleich zu erkennen, wobei, wie gesagt, auch hier wieder wert schon den direkten Vergleich. Ist wahrscheinlich mehr was für uns Fotografierende. Und ich könnte mir vermuten, ich könnte mir vorstellen, dass die Detailschärfe so im Porträtbereich, ne, wenn du dann wirklich die feinste Auflösung der Iris und der Wimpern und der Hautzeichnung und so weiter, dass da das S wahrscheinlich nochmal in einer anderen Liga spielt. Aber es muss ja vielleicht auch nicht immer die super Oberspitze sein. Und wenn man hier eine gute Lichtstärke für faires Geld kriegt, finde ich das gerade ganz faszinierend. Und ich frage mich, ob jetzt vielleicht ein Trend einsetzt, auch mal gute oder auch sehr gute Objektive zum fairen Preis anzubieten, die nicht gleich so super High-End sind, sondern mal wieder irgendwas so für jeden von uns. So, fände ich mal ganz gut. Also für die Spiegellosen.
Tja. Die Spiegellosen.
Ja, das im Augenblick kriegst du da ja Objektive, die sind preislich jenseits von Gut und Böse. Auf einem echt High-End-Niveau, also wirklich, wirklich gut, über jeden Zweifel erhaben. Aber manchmal ist das ja auch nicht so schlimm, wenn die Ecken nicht ganz so scharf sind und wenn die Detailschärfe nicht ganz so crisp ist.
Ja.
Wenn man dafür also weniger Geld bezahlen muss.
Ja, bei mir sind Objektive, also meine Lieblingsobjektive sind selten die ganz knackigen. Ganz,
ja,
ganz selten.
Eben.
Ich mag viel lieber mittlerweile Objektive, die so einen eigenen Charakter.
Ein Charakter, ja. Na, ja. Mal gucken, ob da ein Trend wieder einsetzt, wieder ein bisschen in die bezahlbareren Regionen vorzustoßen.
Irgendwann muss das doch kippen. Also irgendwann ist doch dieser Markt, der bereit ist, solche Preise zu bezahlen, muss doch mal abgegrast sein.
Denke ich mir ja auch.
Also ich habe immer das Gefühl, irgendwann haben die Leute doch kapiert, dass ein teures Objektiv sie nicht zu besseren Fotografen macht. Also ist doch wirklich so ein Ding. Aber naja.
Wir werden sehen, ja.
Solange die Leute das mitmachen. Naja, gut.
Ich hoffe.
Und es gibt ja schon auch legitime Einsatzzwecke für solche Dinge.
Zum Beispiel, wenn du Fototapeten fotografieren möchtest.
Genau.
Das ist ja ein Geschäftsmodell.
Zum Beispiel, wenn du Fototapeten fotografieren möchtest. Dazu gibt es jetzt ein Update zu dieser Rechtsgeschichte, dass nämlich die Gerichte in Köln, Düsseldorf und Stuttgart befassen sich ja aktuell mit dieser Frage, ob Nutzung von Fototapeten im Hintergrund eines Airbnb-Angebots zum Beispiel, ob das eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Und das Landgericht Köln hat ja da eine recht strenge, sehr urheberfreundliche Linie und verlangt dann eine Lizenz des Fotografen, also dass die da ihre Ferienwohnung bewerben und zufällig die Fototapete im Hintergrund haben, dass die da erstmal die Lizenz einholen müssen. Das Landgericht und Oberlandesgericht Düsseldorf sehen die Nutzung aber als erlaubt an, basierend auf dem sogenannten Zweckübertragungsgedanken. Und jetzt am 27. Juni war wohl eine mündliche Verhandlung am Bundesgerichtshof. Also das hat tatsächlich nochmal Wellen geschlagen. Ich habe jetzt gesucht und habe aber das Ergebnis dazu nicht gefunden. Es geht aber um die sogenannte schlichte Einwilligung. Das ist, glaube ich, der rechtliche Begriff dafür. Wir sind ja keine Rechtsberatung, aber letztendlich scheint der Bundesgerichtshof zu dem Thema, dass den Standpunkt zu vertreten, zumindest im Vorfeld war das so vermutet, dass quasi bei solchen Sachen sowas wie eine automatische Einwilligung vorliegt. Und ja, ich versuche es mal auf die nächste Sendung dann tatsächlich mal im Detail noch rauszukriegen.
Ja, und es ging halt genau darum, was wir hier auch gesagt haben, dass wenn du halt ein Zimmer fotografierst, was du halt vermieten möchtest, ob das ein Hotelzimmer ist oder eine private Wohnung, die du dann vermietest oder so weiter, wenn du halt das Zimmer vermarktest und ein Attribut dieses Zimmers ist eben, dass an der Wand eine Fototapete hängt, dann ist es halt ein Attribut dieses Zimmers und keine Vervielfältigung des Motivs. Was eigentlich naheliegend sein sollte. Und ich staune nach wie vor, dass das durch so viele Instanzen laufen muss, bis mal vielleicht irgendjemand da bei klarem Verstand so eine Aussage trifft. Und ich meine, dass die getroffen werden sollte. Ich habe aber noch nicht mitbekommen, dass da tatsächlich ein Ergebnis entstanden ist.
Ja, wie gesagt, ich versuche es mal zu recherchieren auf nächstes Mal. Das ist ein Thema, was ja tatsächlich hier dann doch die ein oder anderen möglicherweise tangieren könnte. Stell dir vor, du bist in irgendeiner Form, was weiß ich, du machst solche Real Estate Bilder für Kunden, ne?
Ja, klar.
Und dann
hängst du da plötzlich Portfolio.
Dann hängst du da plötzlich irgendwie mit drin und
nun ja. Oder der Kunde wird abgemahnt und meldet sich dann bei dir oder. Stell dir vor, du machst einfach privat ein Foto, veröffentlichst das irgendwie und da hängt ein Fotokalender im Hintergrund. Wo soll das denn aufhören, sag mal?
Richtig. Also. Naja, gut. Jetzt fällt mir keine gute Überleitung zum nächsten Thema ein, aber es geht gerade mal eben schnell kurz um KI und zwar scheinen sich da gerade die Fronten weiter zu verhärten. Das Thema ist Trainingsdaten. Wo kriegen diese diversen großen Large Language Models und was dann noch so für welche gibt, wo kriegen die ihre Daten her? Natürlich aus diesem Internet, ne? Ist ja ganz klar. Da sind ja gerade einige aus dem Kunstbereich, aus dem Musikbereich, die ganz schön auf die Barrikaden gehen. Die Recording Industry Association, die RIAA in den USA, die kennt man aus Napster-Zeiten noch, da waren es immer die Bösen, die Klagen verschickt haben, wenn du irgendwie dir ein Album runtergeladen hast oder so per Napster. Die sind mittlerweile so gefühlt, sind mir deutlich sympathischer geworden, weil sie nämlich jetzt auch die Suno und Udio, diese Audio-Musikgeneratoren, gerade mal von KI ziehen, weil die ziemlich ziemlich deutlich wohl die gesamte Geschichte der Musik für ihr Training verwendet haben. Also alles, was halt erhältlich ist in irgendeiner Form. Das lässt sich auf ein paar Arten und Weisen da rauskitzeln. Also Naja, jedenfalls sind da tatsächlich die Fronten ganz interessant verhärtet. Und das betrifft natürlich alle, die die Sachen generieren, ne? Bildergeneratoren, Videogeneratoren und so weiter. Und da ist jetzt gerade der Chef der KI-Abteilung bei Microsoft etwas unangenehm aufgefallen.
Hast du fein ausgedrückt.
Weil der nämlich irgendeinen Kontext mal eben kurz erzählt hatte, dass im Prinzip alle Inhalte im Internet ja Fair Use seien und deshalb dürften sie das auch alles verwenden. Also Fair Use ist ein amerikanisches Konstrukt. Das ist quasi so, das haben wir ja nicht, das ist quasi so eine, du darfst Dinge verwenden, wenn sie in einem bestimmten Kontext verwendet werden. Da reden wir von nicht kommerzieller Forschung zum Beispiel oder Kritik oder Berichterstattung, also News und so Zeug.
Bei Filmbesprechungen, dass du halt Auszüge aus dem Film zeigen kannst, damit du eben weißt, worüber du sprichst und so.
Und das ist wohl ziemlich klar eingegrenzt und deutlich bestimmt, was das bedeutet, aber die KI-Abteilung von Microsoft scheint an der Stelle einfach zu sagen, nö, das gehört uns alles eigentlich und deshalb benutzen wir das jetzt einfach mal. Also da ist relativ viel drüber geschrieben.
Daten zu benutzen, um ein neues Produkt damit zu trainieren, scheint für ihn Fair Use zu sein. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, aber
genau.
Kann man ja mal machen.
Genau.
Das ist super.
Ja, gut.
Ich gehe dann demnächst mal ins Gebäude von Microsoft, räume einfach alles raus, was drin ist und sage, ich gründe gerade ein Unternehmen und wollte das nun mal benutzen. Ihr kriegt das auch später wieder, aber ich brauche das erstmal für einen Start, ist ja Fair Use.
Genau. Das sind dann auch so Sachen wie, also der Christian hat es gerade geschrieben, Windows 11 mit gecracktem Key und so runterladen, ist dann auch Fair Use.
Ist ja im Internet.
Ist ja im Internet, ne? Also das kann man dann relativ schnell. Oh, genau, man kann das relativ schnell ad absurdum führen.
Ich habe das ja nur runtergeladen, weil ich es installieren wollte. Das ist ja zweckgebunden.
Eben. Ja. Außerdem wollte ich es kritisieren. Also
selbstverständlich. Mein Leben lang.
Richtig. ja, im gleichen Atemzug darf man dann auch gerade mal noch Instagram nennen. Da kommt es jetzt wieder auf die Fotografie zurück. Und zwar hat Instagram vor einer Weile angefangen, KI Bilder zu markieren. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da ging es um diese Metadaten, die da reingeschrieben werden also die haben nach Metadaten geguckt und haben dann Made with AI draufgeschrieben. Und das hat halt so richtig reingehauen. Da hat es Kritik gehagelt ohne Ende, weil diese Kennzeichnung, die wurde halt tatsächlich auf Inhalte natürlich auf KI-generierte Bilder. Wenn was aus Midjourney rausfliegt, dann muss das da oder sollte das da hoffentlich entsprechend getaggt werden. Aber die wurde eben auch häufig auf Inhalte angewendet, die nur minimale Bearbeitung mit KI-Tools bekommen haben. Wir reden da so von, ne, Photoshop benutzt halt ein Retuschierwerkzeug, was da KI verwendet, was weiß ich, um eine Maske zu generieren oder sowas. Und dann ist da schon irgendwie von Adobe aus wohl schon dieser KI-Tag drin.
Ich sage halt, und so eine Mülltonne irgendwie weggemacht mit dem Fill, mit dem Generative Fill.
Das ist genau dieser Unterschied zwischen wir machen es, um kreative Leistungen zu vollführen, oder wir machen es, um unsere kreative Leistung zu boosten in irgendeiner Form. Also
ich verstehe ja, dass es schwierig ist, weil statt der Mülltonne hätte ich ja auch irgendwie ein altes Auto hinstellen können und dann sagt jemand, oh, tolles
natürlich,
Foto von dem alten Auto.
Diese Grenze ist extrem fließend, aber was das natürlich geführt hat, ist das dann, das hat zu einer Art Stigmatisierung geführt von vielen Fotografinnen und Content-Erstellern, die sich dann halt durch diese Made-with-AI-Kennzeichnung dann doch etwas ungerecht behandelt gefühlt haben, weil sie haben ja nur ein Werkzeug verwendet. Und das erweckte dann möglicherweise den Eindruck, dass die Arbeit weniger authentisch oder künstlerisch weniger wertvoll ist. Und das war dann halt selbst dann drin, wenn die KI-Nutzung tatsächlich nur minimal war. Also wurde es quasi so abgestraft, weil du Photoshop verwendest. Und Das wurde so durch diesen Label, durch dieses Made with AI Label, wurde es quasi auf die gleiche Stufe gestellt wie DALL-E oder so. Oder was weiß ich. Ja? Und das war nicht so, kam nicht so gut an. Jetzt haben sie das geändert, dieses Label. Nämlich, da ist jetzt irgendwie so ein Ding, was du klicken kannst, und da steht dann eben jetzt AI-Info. Also nicht Made with AI, sondern AI-Info, also dass du quasi draufklicken kannst, um Informationen zu bekommen, was da an AI verwendet wurde. Hm. Ich habe keine Ahnung, ich benutze das Instagram schon lange nicht mehr, ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau da macht und wie die Informationen da drin aussehen und vor allem, wie detailliert die sind. Ne? Also, und wenn es nur von Tags kommt, die irgendwo in den Metadaten stehen, ist das ja eh...
Die sind schnell weg.
Alles wegmachbar, fakebar und so weiter.
Also bei Photoshop gibt es ja schon Menschen, die als ganz normalen Teil ihres Workflows, wenn sie fertig sind mit der Bearbeitung, alle Ebenen auf eine Ebene reduzieren und dann machen sie Copy und Paste in ein neues Dokument und dann sind da nur die Pixel drin und ja, also. Und wenn es in Photoshop selbst mitkopiert wird, inzwischen, weiß ich, ich habe es mit der neuen Version nicht ausprobiert. Früher war das dann weg. Also Metadaten generell, dann KI gab es da noch nicht. Sollte das mitkopiert werden, dann machst du Copy-Paste in eine andere Fotoanwendung und dann sind sie definitiv weg. Also, das ist alles schwierig. Weißt du, in dem Moment, das, was ich gesagt habe, in dem Moment, wo du versuchst, sowas zu kennzeichnen, automatisch zu kennzeichnen, erweckst du den Eindruck einer Präzision, die nicht gegeben ist. Weil der Automat kann es nicht eindeutig identifizieren und schon gar nicht allein an Metadaten. Und wenn du es freiwillig machst, dann wird's halt nicht gemacht. Also das ist einfach in sich ein Problem, diese Kiste, wenn du das kennzeichnen willst.
Ja, und ich meine, das kennen wir bei allen möglichen Systemen, diese automatische Kennzeichnung von Inhalten, die nicht genehm sind, die können dann auch relativ schnell halt nach hinten losgehen. Mhm. Da wird dann möglicherweise, also wir haben es bei YouTube, da gibt's gerade auch so eine Geschichte, da reden wir vielleicht nächstes Mal ein bisschen noch drüber. Wo Sachen gekennzeichnet werden sollen, aber da ist natürlich Missbrauchspotenzial dahinter. Du kennst ja diese Content-ID bei YouTube, die halt uns schon hier teilweise Stellen aus Videos rausgekegelt hat, weil wir da einen kurzen YouTube-Ausschnitt in einem Fensterchen haben laufen lassen von irgendwas. Mhm. Da gibt es jetzt irgendwas Neues, was auch wieder Missbrauchspotenzial hat, weil es natürlich potenziell auch, ich glaube, da geht's darum, dass Leute sich, dass Leute Deepfakes von sich selbst entfernen lassen können. Also wenn du jetzt ein Deepfake machst von mir und das auf YouTube stellst, dann habe ich in Zukunft die Möglichkeit, YouTube zu sagen, das muss weg, das bin ich nicht eigentlich. Und das hat natürlich riesen Missbrauchspotenzial, weil du hast ja gar nicht die Menge Leute, die das alles dann, diese Fluten, die da kommen.
Wer will das prüfen?
Prüfen können, und damit hast du natürlich auch ruckzuck mal irgendwie eine Satire weggekegelt, die rechtlich völlig unbedenklich ist oder. Also das ist alles sehr, 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 sehr spannend.
Das ist halt, wenn die Technik sich deutlich schneller entwickelt, nicht nur als die Gesetzgebung, sondern auch als, wie soll ich sagen, als die Menschen, als die Gesellschaft. Das überrollt uns gerade alles und wir wissen alle nicht, damit umzugehen, weil in unserem kleinen Hirn sind wir alle immer noch auf der Suche nach Nahrung und eine Unterkunft, wo es nicht reinregnet.
Genau, Content-Filter-Diskussion reloaded, genau, Christian.
Immer, immer wieder nett.
Ja. Auch eine Diskussion, die es in letzter Zeit immer wieder gab, war ja, dass Menschen, die Kameras herstellen und die verkaufen wollen, dann in ihrem Marketing natürlich Bilder verwenden, die von diesen Kameras stammen.
Sinnvollerweise.
Sinnvollerweise, aber dann kam halt so das ein oder andere Mal raus, dass das Bild halt doch von einer anderen Kamera kam oder also möglicherweise sogar von einem ganz anderen Fabrikat oder da werden halt dann teilweise doch irgendwie Stockbilder verwendet. Panasonic hat sich jetzt öffentlich entschuldigt, nachdem auf ihrer japanischen Website 77 Produkte mit Stockfotos gefunden wurden.
Fotos mit Stockfotos?
Produkte Bilder. Mit Stockfotos, ja. Okay. Also, die haben, Ja, ich
also
glaube,
alle möglichen Produkte mit Stock beworben.
Also 77 Produkte wurden als Samples, also es geht um Beispielbilder aus diesen Kameras.
Ja.
Es ist nicht nur ein Bild von, also da steht dann, guck mal, ich habe hier, so sehen die Bilder aus, die aus unserer Kamera rausfallen, aber dann waren das gar nicht die Bilder, sondern haben die teilweise, oder bei 77 Produkten tatsächlich wurden Stockfotos entdeckt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das durchgängig alles Sample-Bilder waren, aber durchaus eine ordentliche Menge. Und
ich meine, es war bei der S9, da hatten wir das Thema. Ne? Guck mal, hier, der Autofokus ist so schnell, dass du einen Hund, der auf dich zurennt, scharf fotografieren kannst. So quasi, das wurde gesagt mit dem Foto, was gezeigt wurde. Es war bloß nicht mit der Kamera gemacht.
Ja, genau. Bitter. Naja, das hat halt jetzt zur Folge, dass sich Panasonic öffentlich entschuldigt hat, dass sie jetzt Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass solche Fehler in Zukunft nicht mehr vorkommen. Ja, wie geht das? Was geht da in deinem Gedanken Apparat vor, um zu sagen, nö, das ist völlig okay, dass wir hier, weil irgendwann kannst du auch nicht mehr einfach nur, ups, aus Versehen passiert sein.
Das ist ja die Frage, die ich gestellt habe.
So dann ist das doch systematisch.
Ja, natürlich. Ist ja die Frage, die ich gestellt habe. Natürlich, also wir hier in unserer Bubble, wir würden natürlich erwarten, dass die Fotos selbstverständlich mit der beworbenen Kamera gemacht wurden, um zu zeigen, zu was die in der Lage ist. Da holst du dir Fotografinnen und Fotografen, die gut fotografieren können, die ein Händchen fürs Motiv haben, und die schickst du mal irgendwie eine Woche mit der Kamera los oder länger und dann lässt du die Bilder machen und dann kriegst du da gutes Marketingmaterial. So würden wir uns das ja vorstellen und wünschen. Genau. Auf der anderen Seite ist es ja vielleicht der Kundin oder dem Kunden ist es am Ende vielleicht ja auch vollkommen egal, weil es heißt nur, okay, die ist halt schnell oder die ist lichtstark oder die ist dies oder die ist das. Und dann hast du ja ein Konzeptbild, will ich dazu mal sagen. Dann hast du halt ein Bild, was das Konzept darstellt, und ja, das kannst du mit der Kamera so machen. So. Ja. Guckst du dir das an, mit welcher Kamera das gemacht ist? Fühlst du dich dann verkaspert oder ist das einfach nur, ja, es ist halt beschrieben, die Funktion beschrieben, die damit geht. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die man als Hersteller treffen sollte. So, sind meine Kundinnen und Kunden, sind die mir das wert, dass ich ihnen nicht irgendein anonymes Konzeptbild präsentiere, nur damit das Marketing schnell eine Webseite hat?
Naja,
oder,
Also wo es herkommt, ich kann mir zumindest eines vorstellen, dass du halt, wenn du so ein Produkt entwickelst, und da muss natürlich parallel während der Produktentwicklung schon irgendwie die ganze Maschine in Gang gesetzt werden, um das Ding anzukündigen. Und die Vorankündigung, die passiert wahrscheinlich auch schon zu einem Zeitpunkt, wo die Firmware noch lange nicht fertig ist.
Da wo dann
Details geschraubt werden und so weiter. Und dann, könnte ich mir schon vorstellen, dass, naja, dann wird halt hier mal und da mal ein Platzhalter verwendet. Aber dass das dann nicht aufgeräumt wird, ist... Genau, also, David, Serviervorschlag.
Muss man dann
drunter drunter schreiben.
Das wäre dann ja vielleicht nett, wenn man das dazu schreibt, so Konzeptbild oder so. Keine Ahnung, wie man das lösen soll. Also bei uns in der Softwareentwicklung ist es so, dass wir, wenn wir Symbole brauchen für eine Toolbar oder um eine Datenart zu kennzeichnen, und wir haben noch kein Symbol dafür, dann bauen wir da so einen hässlichen Smiley rein, damit also jede Testerin und jeder Tester beim Anschauen der App genau sieht, das ist ein Platzhalter. Das fällt auf und dann weiß man genau, welche Bilder noch fehlen. Wenn man da ein schickes Bild reinbauen würde, so irgendwas, was man sich vorstellt, wird schon passen, dann fällt es halt nicht mehr auf, wenn man drüber guckt, und dann geht das so raus. Und das ist dann nicht gut.
Tja. Es gibt reihenweise Platzhaltergeneratoren online, die du teilweise direkt.
Ich habe gehört, es gibt KIs, die sowas machen können.
Ja, aber du kannst für deine Materialien ja tatsächlich. Es gibt diverse Webseiten, die dir dann irgendwie halt aus einem Pool von 5000 generierten Katzenbildern eins in der richtigen Größe und Abmessung und so rausgeben. Da kannst du dann teilweise noch einstellen, ich hätte es gerne, also in der URL quasi noch einen Parameter dranhängen, dass das irgendwie schwarz-weiß ist, dann erkennst du es leichter oder
zum sowas. Beispiel, ja.
Halt und dann hast du halt in deiner App lauter Katzenbilder und dann weißt du relativ schnell, wenn du keine Katzen-App machst, dass die vielleicht da nicht hingehören. Mhm. Vielleicht sollte Panasonic das mal probieren.
Ja, oder halt wirklich so Storyboard-Bilder machen. Also einfach eine Handskizze als Platzhalter rein oder irgendwas.
Ach ja.
Herrlich.
Es ist.
Ja, gut, jetzt haben sie sich entschuldigt und wollen sehen. Wenn sie sagen, dass diese Fehler nicht mehr passieren, dann sagen sie ja zumindest, dass es ein Fehler und keine Absicht war. Man wird sehen.
Das sagt die Firma. Ups, uns ist ein Fehler passiert.
Och, man könnte da ja auch offensiv mit umgehen und könnte sagen, naja gut, ne, wie gesagt. Aber ja, schauen wir mal.
Na gut.
Du kannst davon jedenfalls ausgehen, dass die Leute jetzt intensiver schauen, was das für Fotos sind und ob sie die vielleicht irgendwo finden in irgendwelchen Stockagenturen.
Ja, so sind die ja teilweise gefunden worden, weil man halt so eine Reverse-Bildersuche gemacht hat und dann relativ schnell wusste, bei wem die Bilder gekauft, wenn überhaupt gekauft waren. Mhm. Na gut. Ich hab hier noch was, eine richtig coolen Linse.
Ja.
Eine der geilsten Linsen überhaupt. Eine der größten Linsen überhaupt. Mhm. Es ist ein Space-Thema. Die ESO, die Europäische Südsternwarte im chilenischen Atacama, in der Wüste da.
Atacama.
Die bauen da gerade, also ich muss kurz ausholen, also die Namensgebung von Teleskopen ist ja wirklich, wirklich immer von sehr viel Kreativität geprägt. Was, also das ist unglaublich. Es gibt das VLT, das Very Large Telescope. Mhm. Und es gibt jetzt dann bald das ELT, das Extremely Large Telescope.
Okay, man muss ja immer steigerungsfähig bleiben.
Es ist so geil. Na, jedenfalls wird das gebaut in der Atacama-Wüste in Chile. Und hier ist gerade eine Meldung gekommen, dass der letzte Spiegel für dieses Teleskop, das letzte Spiegelsegment für dieses Teleskop, für den Hauptspiegel, jetzt erfolgreich geliefert wurde. Das macht die Firma Schott. Da ist auch sehr oft in dem Artikel das Wort Zero-Dur drin. Das ist eine Glaskeramik, die dafür zum Einsatz kommt. Da ist also, glaube ich, auch ein bisschen Marketing mit drin. Aber okay, das wird Schott wahrscheinlich sehr strategisch platziert haben. Ja, und die hat eben diese Rohlinge, das sind so hexagonale Dinger, so sechseckige Teile. Also der Spiegel wird quasi aus solchen einzelnen Segmenten zusammengebaut, so ähnlich wie beim James Webb Teleskop. Da kennen wir das auch mit diesen Sechsecken. Und die werden dann zusammengebaut. Und wie viel sind es beim James Webb irgendwie.
Oh, das weiß ich nicht auswendig.
30 oder was weiß ich. Also irgendwie so eine Zahl, die du noch so an zwei Händen oder an vier Händen abzählen kannst. Beim Extremely Large Telescope sieht das ein bisschen anders aus. Der Hauptspiegel hat nämlich einen Durchmesser von über 39 Metern.
39?
Und besteht aus 798 sechseckigen Segmenten.
Okay.
Ja,
das muss man sich mal reinziehen, ey, 40 Meter, wow.
Ja, eben, also es gibt nichts Größeres auf unserem Planeten und im Weltall schon gar nicht. Also es ist das größte Teleskop aller Zeiten und die basteln das also aus einzelnen Segmenten David sagt, zusammen.
18 sind es beim James Webb.
18, sowas war's.
Wenn David das sagt, stimmt das.
Da gehen wir von aus. Und diese Segmente werden also jetzt irgendwie noch zurechtgeschnibbelt und poliert und so weiter. Da haben die einen kompletten, also die sind nicht einfach zu Schott gegangen und gesagt, wir brauchen Glas, mach mal die Maße, sondern die haben mit denen zusammen dann an der Herstellung gearbeitet, weil die müssen natürlich ganz bestimmte Eigenschaften haben. Die müssen zum Beispiel sehr, sehr spannungsfrei sein und so weiter, dass die, also das ist ein sehr komplexer Prozess, sowas zu bauen. Und das, vor allem hat das Material auch sehr geringe Ausdehnung. Das kennt man so von den Glaskeramik-Kochfeldern. Ne? Das ist auch sowas, was halt sich unter Hitze nicht besonders ausdehnt, weil es dann eben auch keine Spannungen gibt und das zerspringt dann nicht. Ja, das wird jetzt geschliffen. Irgendwo in von einer französischen Firma. Da wird also sehr international zusammengearbeitet und die schleifen das Ding auf eine Präzision von 10 Nanometern, wenn ich das richtig gelesen habe.
Geht ja noch.
Und zwar über den gesamten Spiegel, so wie ich das richtig also nicht nur pro Segment, sondern das muss über den gesamten Spiegel, muss das einfach total gut passen.
Ja, und dann die wollen ja wahrscheinlich mit extrem engem Winkel sehr weit irgendwas im Weltall erfassen und da brauchst du natürlich eine irre Präzision, ne? Weil sonst hast du sofort unscharfe Bilder und so.
Und natürlich sind diese einzelnen Segmente alle nochmal aktuiert, also die haben alle nochmal so Aktuatoren, die dann bewegen können.
Ja, du willst ja auch wieder das Wabern in der Luft ausgleichen.
Genau, du willst atmosphärische Geschichten ausgleichen und das Ding nachkontrollieren können, nachpräzisieren können und so weiter. Ja, die Stücke gehen jetzt dann auf die Reise. 70 sind schon dort. 10.000 Kilometer weit muss das Zeug transportiert werden und wird dann vor Ort, also irgendein paar Kilometer weg von dort, wird es dann tatsächlich, werden die erstmal beschichtet mit so einem Silberlayer, mit so einem reflektiven. Das ist also, die werden quasi unreflektierend erstmal hingeschickt. Hintransportiert. Das wird also noch ein bisschen dauern. Und dann werden die alle erstmal so gestapelt und dann irgendwann bastelt man das zusammen. Das ist schon, ich glaube, größer wird es auch nicht mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist einfach.
Und David korrigiert gerade noch, das VLT steht nicht ganz in Atacama, sondern näher an der Küste, etwa 400 Kilometer weg. Das ALMA, das Radioteleskop-Array, das steht in der Atacama-Wüste.
Gut, danke schön.
Haben wir das auch geklärt.
Die sind übrigens 5 cm dick jeweils, diese Segmente. Also eine Höchstleistung nach der anderen.
Ich finde es faszinierend. Ja, ich bin gespannt, was da für Bilder rauskommen, aber das werden wir bestimmt auch noch mitbekommen. Wird ja dann bald davon losgehen.
Davon gehe ich aus. Ja, dann haben wir gerade schon wieder eine neue.
Sollen wir mal eine Analogecke aufmachen?
Machen wir mal eine kleine Analogecke auf, weil es gibt tatsächlich gerade eine neue. Oh, warte mal, jetzt muss ich mir kurz ein Undo machen. Ich habe gerade was
in drei Dingen. Ritsch, klick, klack. Ritsch, klick, klack.
Ja, wir haben keinen
Jingle gehört. So, klick, klack. So, ich habe gerade einen gemacht. Fertig.
Wir haben schon wieder neue Analogkameras.
Ja, ganz spannend. Du hast vorhin noch eine gefunden, von der wusste ich noch gar nichts.
Naja, da werden wir gleich drüber reden. Also wir haben in einer der letzten Sendungen haben wir mal darüber geredet, dass Fujifilm zwei Filme neu auflegt.
Ja.
Und zwar in China produziert für den chinesischen Markt. Das ist der C200 und C300. Nee, C200 und C400 ist das, also Farbnegativfilm. Und die Firma, die Filme dort macht, also das ist eine Auftragsproduktion quasi, ist auch ein Unternehmen, das schon seit einiger Zeit Dental- und medizinische Filme für Fujifilm in China herstellt.
Okay.
Und die sind also eher so im B2B-Bereich, so Business-to-Business, aber die erweitern jetzt das Unternehmen mit einem Fokus auf den Endverbrauchermarkt. Unter anderem machen sie eben diese Filme. Und sie machen eine Kamera, eine analoge.
Ach, das ist von denselben, okay.
Das ist die Yes Star. Die kennt man hier nicht. Das ist eine Marke, die man wohl in China einigermaßen kennt. Die Yes Star S1. Yes, Ausrufezeichen Star, Leerzeichen S1. Total eingängiger Name. Und die machen jetzt eine analoge Point-and-Shoot 35mm Filmkamera. Das sieht so nach Plaste aus, aber das kann man in Bildern schlecht ablesen.
Ja, silber-schwarz, ne? Also oben, unten wahrscheinlich ganz silber-grau, weiß, keine Ahnung, sieht nach Plaste aus tatsächlich und in der Mitte schwarz.
Ist eine ganz simple Kamera, die hat auch ein fixes 31mm Objektiv, wie gesagt 35mm Film, hat ein 31mm F11 Objektiv, also damit ist sie auch Point-and-Shoot tauglich, weil sie.
Also kein schießt, Fokus, ist halt sondern alles wahrscheinlich scharf. Einfach alles scharf.
Ja. Ist halt alles scharf. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein technisches Wunderwerk.
Mehr so eine Spaßkamera wahrscheinlich.
Ja, das ist aber natürlich auch eine Zielgruppe, ne, die halt einfach nur abdrücken möchte.
Schön wird eine Spaßkamera.
Der Preis wurde irgendwo gemunkelt von $99 und dann hat aber irgendwo bei B&H Photo, die erwarten eher $40. Also man weiß es noch nicht genau.
Ja, also auf alle Fälle unter 100. Günstig.
Ja.
Und, eine, sag ich, Schönwetter-Spaßkamera.
So ist das. Und du hast natürlich den C200, C400. Die Zahlen beziehen sich auf die ISO des Films. Das heißt, du packst dann 400er rein und hast dann einfach, weil ein Farbnegativfilm natürlich auch einen extrem breiten Belichtungsspielraum. Das heißt, was du damit machst, wird auch zumindest bei Tageslicht immer gut funktionieren. Da gibt es eigentlich keine Fragen. Und sie hat einen Blitz eingebaut. Hey! Mhm.
Ganz klassisch, oben links im Gehäuse.
Wie das so ist halt.
Wie das üblich war bei den Kompakten.
Die Yes Star 1. Na gut, das war eher so eine Spaßmeldung.
Ja, immerhin. Ich meine, sie wird gebaut. Also das machst du ja nicht, wenn du nicht glaubst, dass du irgendeine Zielgruppe dafür hast. Auch das kostet Geld. Ne?
Musst du machen. Und wenn du das als Firma dann irgendwie auch nutzt, um zu sagen, naja, wir wollen halt doch mal ein bisschen was von diesem Konsumermarkt haben, dann ja, sollen sie.
Na klar.
Sollen sie. Aber ja, das ist ja nicht die...
Genau, ich wollte nämlich sagen, etwas professioneller geht es natürlich auch, nämlich unter der Marke Rollei wird die alte Rollei 35 neu aufgelebt. Die Rollei 35, die Älteren kennen sie vielleicht noch, eine kompakte 35mm Kamera, ist ein absoluter Klassiker. Und die Neuauflage davon, wie gesagt, unter der Marke Rollei, sieht der Originalen tatsächlich verblüffend ähnlich und hat halt auch diesen, wie man ihn heute nennt, den Vintage-Look, aber die Rollei 35 sah halt so aus.
Ne? Also, die sah mal sehr modern aus.
Ja, Silber halt im oberen und unteren Bereich und dazwischen eben die schwarze Belederung. Ja,
35. Übrigens, Original von 1966, also das ist tatsächlich
ein Klassiker. Wow, sehr geil. Ja, und die ist jetzt neu aufgelegt worden. Aber nicht einfach eine 1:1 Nachbau der alten 35, sondern mit moderner Technik angereichert. So gibt es zum Beispiel einen Autofokus bei dieser Kamera, der mit einem LiDAR-Sensor erreicht wird. Also das LiDAR-Sensor kennt ihr halt aus den iPhones zum Beispiel, wo das durchaus auch benutzt wird. Und ja, hier wird der Autofokus damit gesteuert, ganz praktisch. Automatische Belichtungseinstellung hat sie auch. Also sie hat wirklich einen Automodus, wenn man möchte. Es ist ein festes 35mm Objektiv drauf mit einer Offenblende 2,8. Also auch schön lichtstark, etwas weitwinklig. Nicht ganz, ganz schicke Brennweite für sowas. Sie hat einen Selbstauslöser. Sie hat ein OLED-Display. Ein ganz kleines, rundes OLED-Display, auf dem halt dann so Statusanzeigen und Einstellungen und so weiter angezeigt werden, was wohl ganz hilfreich sein soll. Ein Blitz ist auch eingebaut und das Ganze soll kommen Mitte Oktober 2024, also ist jetzt noch ein bisschen hin und für schlanke 850 € ist sie nicht besonders günstig, aber wir reden hier wirklich von einer Kamera mit einem LiDAR-Autofokus-System.
Wozu?
Kostet halt dann auch ein bisschen Geld.
Wozu? Also, ja, ich bin...
Manuell
ich bin
und sowas geht natürlich auch, ne? Also die klassischen Einstellräder und alles ist natürlich da.
Ja, Christian fragt, ob sie einen Blitzschuh unten dran hat, wie die alte nämlich auch. Ich habe keinen Blitzschuh gesehen.
Ich habe ihn nicht gesehen auf den Bildern, aber ich...
Aber es gibt auch noch nicht wirklich... Die wurde auch nicht von unten gezeigt.
Genau, es gibt noch nicht so wirklich Bilder von allen Seiten.
Mhm. Befürchte mal, dass da kein Blitzschuh drauf ist, dass sie doch nicht so originalgetreu ist. Ich habe ja so meine Gedanken zu dieser Kamera. Also 850 Schlappen ist schon mal eine Ansage. Ich habe meine Gedanken zum LiDAR-Sensor.
Wozu? Wegen Entfernung, oder?
Ne, wozu? Das ist doch ein gelöstes Problem mit dem Autofokus, oder nicht?
Na, irgendeine Technik brauchst du ja, ne? Mit Autofokus. Du kannst ja nicht auf dem Sensor messen. Du musst ja irgendwie den Abstand musst ja messen, ne? Du müsstest ja irgendwo, du hast keine Spiegelreflex, wo du einen eigenen Autofokussensor haben kannst.
Irgendwie muss das machen. Da wird ja vom Spiegel aus nach unten was weggeleitet auf den Autofokussensor. Das könntest du ja hier auch machen. Ne?
Du hast ja keinen Spiegel da drin. Wie willst du das denn machen?
Kannst du einen reinbauen. So einen halbdurchlässigen, so einen dreivierteldurchlässigen.
Wie dick willst du denn die Kamera machen? Nee, das wird
nicht. Ja, das muss ja nur ein ganz kleiner Spiegel sein. Du brauchst das ja nur das, da wo es Autofokus
fällt. Früher hatten sie das ja unter Umständen gelöst mit Ultraschall. Ich glaube, bei
einer Polaroid zum Beispiel. Gemacht. Ja, ja.
Also insofern finde ich LiDA jetzt hier schon ein bisschen besser. Dann scheuchst du nachts nicht die Fledermäuse auf.
Ja, es wird schon funktionieren und ist natürlich ein schönes Marketingargument. Was mich so ein bisschen bei Rollei mittlerweile so ein bisschen, es ist halt ein Markendeal. Ne? Das ist nicht Rollei, die das herstellen. Rollei gibt es nicht mehr in der Form. Die Marke gehört einer Hamburger Firma, glaube ich. Und die haben jetzt wiederum die Marke an die Firma Mint da weiter verlizenziert. Die Mint Camera ist eine Firma aus Hongkong und die haben quasi jetzt die Marke Rollei lizenziert, um diese Kamera wieder rauszubringen. Also mit Rollei macht keine Kameras mehr. Rollei gibt es nicht mehr in der Form, sondern das ist
Es ist nur noch ein Marketingname.
Es ist ein Markenname und du kriegst unter Roller ja mittlerweile.
So wie Meyer Görlitz und so.
Auch ganz viele Geschichten vom Stativ über was weiß ich alles. Und natürlich ist so ein Klassiker, da heben sich schon die ein oder anderen Augenbrauen. Und aber 850, das ist schon eine Ansage. Aber es ist eine Filmkamera und das ist natürlich wieder so ein Hurra-Thema, ne? Weil ich begrüße das, dass die analoge Fotografie ganz offensichtlich da einen Schritt nach vorne macht oder einen Schritt wieder zu uns zurück macht. Bin gespannt, was bei dieser Kamera so rauskommt. Aber generell dieses Thema, ne, haben wir jetzt auch in einer der nächsten Sendungen für The Future Photography besprochen, kommt gerade so eine Analog-Renaissance zurück?
Also man könnte den Eindruck gewinnen, ja. Also was du schon gesagt hast, erstmal werden Filme wiederhergestellt, es werden neue Filme produziert, es werden vermehrt, also es ist jetzt die dritte analoge Kamera in kurzer Zeit.
Wir hatten die Pentax 17. Und nicht nur die, sondern dann kam auch die Meldung, dass denen die Vorbestellungen ganz gewaltig aus dem Ruder gelaufen sind. Also die haben deutlich mehr Vorbestellungen als erwartet bekommen. Und ob das jetzt ein Marketing-Gag ist oder ob das, ich vermute tatsächlich, dass sie sich ein bisschen verschätzt haben mit dem Thema und sich jetzt freuen, dass die Leute das Ding haben wollen, aber auch mit der Produktion möglicherweise nicht so schnell hinterherkommen. Also das war die Pentax 17, dann jetzt die Rollei 35, dann die Firma Yesda, die für Fuji in China Filme produziert, neu, also alte Filme wieder neu aufgelegt hat. Dann die Yesda S1, die das auch bedient. Also es ist gerade so, ich finde das gerade ziemlich bemerkenswert, wenn man das mal so im Haufen sieht. Ne?
Ja, das ging ja jetzt über Jahre, muss man sagen, immer weiter runter. Ich weiß, als wir hier angefangen haben mit dem Podcast 2006, da haben wir uns gefreut, dass die Digitale dann aufrüstet und die Auflösung dann langsam eben durchaus ein Mitbewerb zum Kleinbildnegativ sind. Und ja, man macht es natürlich, weil es bequemer ist, aber so langsam erreichen die Auflösungen dann auch mal ein Niveau, dass es tatsächlich mit dem Film ebenbürtig ist. Wobei, wenn man ihn hochscannt und so weiter, das haben wir nun schon lange hinter uns gelassen. Also digital ist da höher aufgelöst als das Kleinbild.
Das ist schon längst so.
Ne, schon längst. Und es ging dann immer weiter zurück. Dann hatten wir berichtet, dass Filme eingestellt werden und so weiter und so fort. Und dann fing das mal so an hier mit diesen Lomo-Geschichten, dass das Fahrt aufgenommen hat, dass man mit einfachen, billigen, so quasi den Shabby-Look, will ich mal sagen, so einen kreativen Shabby-Look gemacht hat. Und da kamen tatsächlich ganz, ganz starke Ergebnisse bei raus. Da waren einige KünstlerInnen ja sehr aktiv in diesem Bereich. Und dann hatte ich aber auch den Eindruck, dass da wieder so ein bisschen die Luft raus war. Also die Szene wird es immer noch geben, aber ich habe da nicht mehr so richtig was von gehört, mitbekommen. Und jetzt scheint das wieder so Fahrt aufzunehmen. Also Ich weiß nicht, ist das jetzt einfach nur so eine kleine Welle oder ist das wirklich ein neuer Trend, der entsteht, weil jetzt die Generation da ist, die das gar nicht kennt und die das jetzt als was Neues erlebt, was eben so was Begreifbares ist?
Das ist ja keine, also eine Welle, ich weiß nicht, inwiefern die sich absprechen, aber so ein Produkt immer, das haust du ja nicht in 14 Tagen raus. Nee. Da sind ja teilweise, du brauchst ja ein, zwei Jahre, brauchst du auf jeden Fall, um das Ding zu designen, zu entwickeln, zu, ne, da musst du ja den ganzen Drumherum musst du machen und so weiter. Also da geht Zeit ins Land. Das heißt, entweder gehen die zusammen ein Bierchen trinken und sprechen sich ab oder sie haben halt das zufälligerweise gerade oder alle ihre Marktforschung so, bei denen hat die Marktforschung möglicherweise ergeben, dass das laufen kann, weil das wird ja nur dann gemacht, wenn es auch eine Aussicht auf Erfolg hat. Mhm. Gerade in heutigen Zeiten. Und das war ja eins der Themen, was auch bei der Pentax 17 angesprochen wurde, dass sie, ja, dass das so ein Sprung ins kalte Wasser war, weil sie echt nicht wussten, ob das kommt oder nicht. Und dann sind sie echt positiv überrascht worden. Mhm. Also vielleicht sehen wir da auch noch ein bisschen mehr davon. Naja. Also ich finde das interessant, was da kommt. Und
ist es? Ja, es ist ja auch eine tolle Sache. Wie gesagt, ich kann ja jeden nur ermutigen, das mal auszuprobieren und wirklich auf Film zu fotografieren und sei es nur, dass man sie mal wegbringt zum Entwickeln.
Du kannst auch einfach nur so eine Wegwerfkamera mal kaufen.
Ja, einfach mal machen. So, das ist ein Erlebnis dieses, für sich.
Naja, und dieses Erlebnis ist halt tatsächlich ein Erlebnis, wo, wenn dir so eine Kamera, also wenn ich mir jetzt diese Yes-Star-Knipse angucke, dann hat die halt einen ganz gewaltigen Vorteil, du kannst nichts einstellen. Und wenn in dem Moment, wo du tatsächlich nichts mehr einstellen kannst, hast du alle Freiheiten, dich um den kreativen Aspekt der Fotografie zu kümmern, um die Gestaltung, was kommt wo ins Bild. Und du musst nicht noch eine andere Hirnhälfte irgendwo bei der Kamera haben und an die Belichtung denken und an, um Gottes Willen, sondern nee, du kannst dir das mal angucken, du kannst mir das Licht genau angucken, ne? Siehe Klostergeister, Lichtthema, wo kommt das Licht her, wie sieht's aus, was macht es mit meinem Subjekt und so weiter. Also du hast damit einfach deutlich mehr Freiheiten. Dass das dann hinterher nicht so knackenscharf wird oder so, das ist dann ein ganz anderes Thema. Aber es gibt dir eine Freiheit, die du sonst eher so nicht hast. Also analog
ja, ist also schon... Gerade Moni und du, ihr seid ja auch immer noch analog viel unterwegs in diversen Formaten. Mhm. Von daher, ich denke, wir werden das ja mal weiter beobachten, oder? Und
ja, natürlich.
Ich sag mal, jeder Film, der mehr produziert wird und jede analoge Kamera, die mehr benutzt wird, kann nur gut tun für die Kreativität. Mhm. Finde ich eine schöne Sache.
Sehr wahr. Ja,
apropos. No, etwas weniger kreativ, aber dafür etwas, einen kleinen Business-Tipp in Anführungszeichen, würde ich ganz gerne mal loswerden. Mir war es aufgefallen, als ich am Wochenende mich für ein Shooting vorbereitet habe. Ich hatte am Wochenende ein ganz, ganz fantastisches Fotoshooting. Junge Frau mit ihrem sehr, sehr jungen Pferd und ein kleines Familienshooting mit einem sehr, sehr jungen Baby. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich mich natürlich vorbereitet dafür. Und da ist mir wieder in den Sinn gekommen, was ich so in den letzten 2, 3 Jahren immer wieder mal gesehen habe, wenn ich irgendwo war, wo andere Fotografinnen und Fotografen vor Ort waren und fotografiert waren. Also wenn ich zum Beispiel zufällig mal auf einer Hochzeit war, auch auf einer, die ich vielleicht gerade selbst nicht fotografiert habe, aber wo wir eingeladen waren. Also meistens fotografiere ich dann trotzdem, aber ich war nicht gebucht. Dann erlebe ich halt Fotografen, in diesem Fall tatsächlich fast immer Männer, die dann kommen zum Shooting. Und wenn sie die ersten Bilder machen und dann, also hast du meistens schon vorab irgendwie, dass du die Gäste fotografierst oder ein Pärchen da schon mal hast, so aus der Menge, die du dann fotografierst, die, wenn sie kommen und die ersten Bilder machen, tatsächlich erst einmal vor den Leuten stehen, die sie gerade fotografieren wollen und sich dann erstmal mit der Kamera beschäftigen und erstmal eine Grundeinstellung ändern, weil sie wahrscheinlich beim Shooting gestern ganz andere Lichtsituationen hatten oder spät nach Hause gekommen sind von der Party und dann steht das Ding doch irgendwie auf ISO 1600 oder was der Teufel was. Und dann stellen die erstmal an der Kamera rum, statt sich mit den Leuten zu beschäftigen. Und ich finde immer, das ist ein bisschen schade und hinterlässt bei mir mal einen ganz schlechten Eindruck. Ich weiß nicht, wie das bei den Gästen ankommt, aber es ist halt so eine Sache, so dieses Vertrauen aufbauen.
Naja, ganz genau.
Ist dann schwierig.
Das schürt kein Vertrauen, wenn du erstmal an deiner Kamera rumnestelst und den Kopf unten hast und dann nicht kommunizierst. Und das ist essentiell.
Und das mögen nur ein paar Sekunden sein, die du brauchst, um was zu verstellen. Manchmal dauert es aber auch länger, weil du dann wirklich überlegst, wieso geht jetzt der Fokus nicht so, wie ich will.
Weil du deine Kamera nicht gut genug kennst vielleicht, oder?
Ja, oder hast sie jetzt vielleicht auch wirklich mal einen Monat nicht benutzt, kommst aus dem Urlaub, schnappst die, fährst zum Shooting und dann stellst du erstmal was ein und denkst, ach ja, warte mal, ich hatte ja hier Vogeltracking und jetzt habe ich ja hier Menschen, deswegen geht der Fokus nicht und so. Weißt du, das sind alles so Sachen. Deswegen mein Tipp, bringt die Kamera und die Ausrüstung vorbereitet zu eurem Auftrag mit. Also gerade wenn ihr irgendwo gebucht seid, habt die Kamera fertig. Also versucht mal, bevor ihr dahin fahrt, zu verinnerlichen, was euch mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten wird. Dann könnt ihr sogar schon die ISO-Leistung vorwählen. Wenn ihr wisst, ihr fangt innen an, ihr macht auf gar keinen Fall draußen Fotos, weil das findet auf jeden Fall in der Messehalle statt, könnt ihr ISO schon mal gleich auf 400 vorstellen. Ist erstmal richtiger als irgendwie 1600 oder 100. Also weißt du, einfach schon mal, was erwartet mich? Stellt euch das einfach schon mal vor. Das tut sowieso gut, weil das so ein bisschen
den Druck ausnimmt. Das kann man auch ganz einfach erfragen und sagen, was sind das für eine Location, wie sieht es da aus, wie ist das Licht da?
Oder
das
sollte beim Vorgespräch sowieso klar sein.
Im Zweifel möglicherweise sogar mal kurz da scouten gehen und gucken, dass man es
weiß. Ja,
das ist,
wenn das möglich ist.
Also wenn das möglich ist, dann ist das signalisiert dann Professionalität.
Deswegen mache ich zum Beispiel, also wenn ihr mich fragt, ne, wenn ihr wollt, ich kann gerne eure Hochzeit begleiten. Ich mache tatsächlich ein Kennenlern-Shooting vorab und nehme dann auch eine Reise auf mich. Also ich mache das Kennenlern-Shooting gerne bei euch vor Ort. Dann machen wir ein schönes Pärchenshooting und wenn wir eine Chance haben, die Kirche oder das Standesamt vorher schon mal anzugucken, manchmal gibt es da Möglichkeiten, dann freue ich mich. Wenn nicht, denn nicht, aber meistens ist das ganz gut. Naja, aber oft weiß man einfach schon so ungefähr, weißt du, so wusste ich jetzt, ich werde ja draußen Mensch mit Tier fotografieren und es ist einfach mal bannig sonnig da draußen. Ja, also ich kann den ISO einfach schon mal auf 100 stellen und das war auch gut so, dass ich mal auf die Kamera geguckt habe und deswegen fiel mir dieses Segment hier ein, denn die stand, du erinnerst dich, voltigieren, die stand nämlich noch auf irgendwie, glaube ich, 6400 oder irgendwie sowas. Und da hätte ich mich geärgert, wenn die ersten Fotos einfach gnadenlos drüber gewesen wären.
Das wäre nicht so toll.
So, also man macht das vorher. Ja. Einsatzbereit sein heißt eben, hab dein Equipment schon mal sauber eingestellt. Hab das Objektiv drauf, mit dem du erwartest, starten zu wollen. Dass das die falsche Entscheidung sein kann, geschenkt. Ja, vor Ort kann immer alles anders kommen, als man sich's vornimmt. Aber wenn ich weiß, dass ich jetzt auf die Messe fahre, um Messestand zu fotografieren, dann muss ich vielleicht nicht mit einem angesetzten 400 mm losfahren, sondern dann mache ich vielleicht das Weitwinkel oder das Normalbrennweite schon mal vorher drauf. Also denkt einfach ein bisschen mit und habt die Sachen am Start, damit ihr dann, wenn es losgehen soll, nicht immer, oh, warte mal, ich muss noch mal kurz an die Fototasche. Das ist einfach. Und ihr glaubt nicht, ich habe das wirklich mehr als einmal gesehen, deswegen erzähle ich es hier so deutlich. Unfassbar. Also wie gesagt, der Eindruck vom Kunden ist erstmal ein bisschen schwierig und auch Gäste auf irgendwelchen Feiern, die nehmen das unbewusst wahr, ob ihr halt einfach ganz lässig entspannt da durchzieht und quasi als ob ihr selber zu den Gästen gehören würdet, einfach ganz entspannt nebenbei richtig geile Fotos macht oder ob ihr jedes Mal immer noch aufs Display guckt, was einstellt, oh warte mal, bleib so stehen, beweg dich nicht. Situation weg, vergiss es einfach. Also das muss schnell gehen. Oder wenn ihr ein Business-Shooting habt und ihr kommt dahin, das kann dann durchaus sein, Mitarbeiterporträts machen oder die Geschäftsleitung fotografieren oder so etwas. Die haben in der Regel eines, keine Zeit.
Richtig.
Und in der Regel immer weniger als vereinbart war. Dann sagt man, okay, pass auf, ich komme für 2 Stunden vorbei, ich baue die Lichtanlage vorher auf und dann schickt ihr mir nacheinander eure Mitarbeitenden rein und dann machen wir hier mit jedem, naja, ein bisschen Zeit wollen wir uns schon nehmen. Wir machen mal so 10 Minuten mit jedem, dass jeder entspannt vor der Kamera ist. Kann man so planen, aber geht davon aus, ihr habt 2, wenn ihr viel Zeit habt. Muss reichen. So, und da habt ihr nicht die Zeit dann noch irgendwie, gerade der erste ist dann vielleicht gleich der Chef, der reinkommt oder die Geschäftsführerin und die hat gerade überhaupt gar keine Zeit und wenn ihr dann erst anfangt, die Kamera einzustellen oder noch das Objektiv zu wechseln,
das schwierig. Vor allem haben die wenigsten Leute halt auch ein Verständnis dafür, weil deren Fotografieerfahrung ist das Gerät hier.
Richtig.
Ja, das Hosentaschengerät. Smartphone. Und da drückst du halt ab und ja. In die richtige Richtung und fertig. Und dann kommt ein Bild raus, was technisch völlig okay ist. Also das Verständnis, warum es jetzt so lange dauert, haben die wenigsten, weil die wenigsten halt fotografieren im Sinne von in Anführungszeichen richtig fotografieren, also mit
und das
Equipment
ist,
oder professioneller.
Das ist halt ganz wichtig, auch oft der Punkt, warum ich eben dann mal so ein paar Bilder auf dem Display zeige, relativ früh. Also wenn ich die ersten Bilder gemacht habe und ich weiß, hier ist schon mal so 1-2 Bilder dabei, wo ich glaube, die sind echt gelungen, dann gehe ich auch hin und zeige das. Also ob das jetzt ein Business-Shooting ist oder irgendwie jetzt ein Mensch mit Pferd oder sowas. Ich zeige dann einfach schon mal das Bild, damit die schon mal eine Idee haben, dass das eben nicht so aussieht, wie auf dem Smartphone es jetzt aussehen würde. Weil das wissen die, das haben die einfach schon verinnerlicht. Und dass dann plötzlich aber was mit einer anderen Perspektive, mit einer anderen Freistellung oder wenn eine Blitzanlage aufgebaut ist, mit einem ganz anderen Licht passiert, als das, was sie gerade sehen, wo sie da so stehen, dann hast du sie in der Regel und dann baust du halt ein Vertrauen auf. Aber da musst du halt wirklich gut vorbereitet sein. Ne?
Ja.
Naja, also was mache ich vorher? Ich lade vorher die Akkus.
Sehr sinnvoll.
Ja, und zwar nicht an dem Tag, wenn es losgeht, sondern schon mal am Tag davor oder 2 Tage vorher werden die Akkus geladen.
Mhm. Ersatzakkus auch, bitte.
Ersatzakkus, ja. Tasche ist voll Akkus. Ich wusste zum Beispiel am Wochenende, ich werde das mit einer Akkuladung locker machen. Hab trotzdem 4 Akkus dabei. Ja, weil man weiß ja nie, kann ja auch mal einer kaputt gehen. Ja, dann stehst du da. Ne, bevor ich lange irgendwelche Errorcodes analysiere im Internet, da tausche ich lieber den Akku aus. Auch einen frischen Akku in die Kamera stecken. Also auch wenn man die Kamera, also wirklich mal einschalten die Kamera, deswegen die Settings kontrollieren, gucken, wie ist der Akkustand. Und auch wenn der Akkustand sagt, ach, ist ja erst ein Strich runter oder ist ja noch halb voll, scheiß drauf, mach einen frisch geladenen Akku rein, weil du gehst auch auf einen frischen Job. Und je weniger du zwischendurch sagen musst, warte, ich muss kurz den Akku wechseln, umso besser.
Ich hab mal für eine Fernsehproduktion habe ich mal einen Sound gemacht und die Menschen, die da auf der Bühne standen, die haben natürlich dann so Funkmikrofone gehabt und da war einfach die klassische Regel war, vor der Sendung oder vor der Show werden in alle diese Geräte neue, frische Batterien reingemacht. Und nicht mal Akkus, sondern Batterien. Die haben dann wirklich so ein 100er-Pack von den teuren Industrial Duracells gehabt oder sowas. Ja, und
kein Pokerspiel.
Und reines. Kein Pokerspiel, sondern egal. Und wenn der nur eine halbe Stunde bisher gelaufen ist, das Ding wird frisch bestückt. Jede mögliche Fehlerquelle ausschließen. Exakt. Da ist es dann vielleicht noch ein bisschen dramatischer, aber wobei so Hochzeitsbilder.
Aber so ist es. So ist es, ja. Akkus auch im Blitzlicht, einfach vorher laden. Ja, ist egal. Hast du erst letzten Monat geladen? Ist egal. Leg sie einmal ins Ladegerät und stell sicher, dass du frisch geladene Akkus in deinen Blitzen hast und Ersatzakkus dabei hast. Das ist einfach essentiell.
Und steck dir trotzdem noch das Ladegerät ein. Just in case.
Bei längeren Aktionen sehr hilfreich. Hatte ich tatsächlich bei 2 Hochzeiten. Mit dem Micro Four Thirds war ich da unterwegs und da hatte ich noch nicht so viele Reserveakkus. Und da habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich dann zum DJ gegangen bin, als ich dann gekommen war. Und als der aufgebaut hat, habe ich gesagt, hey, hast du noch eine Steckdose frei? Kann ich mal mein Ladegerät? Ja, klar, kein Problem. Und dann konnte ich dann, wenn der eine Akku dann durch war, also ich habe den ja auch nicht geschossen, bis er leer ist, sondern bis du eine sinnvolle Pause hast, habe ich den ins Ladegerät gesteckt, habe mit dem zweiten Akku gearbeitet und dann war abends zur Tanzfeier, hatte ich den ersten wieder voll. Kann man machen, sowas. Muss man auch vorher mal dran denken und dann mit einplanen, wenn man vor Ort ist. Und dann kann man das so unauffällig machen, dann kriegt das nämlich gar keiner mit. Speicherkarte vorher leer machen, gucken, ob überhaupt eine in der Kamera steckt, ja. Und Reservekarten dabei haben. Ja, kann auch sehr sinnvoll sein. Und sei es nur, dass man tatsächlich sagt, ich habe es jetzt nicht so gemacht, aber ich mache es ganz gerne, wenn ich verschiedene Shootings am selben Tag habe, auch wenn sie direkt hintereinander sind, dass ich sage, okay, pass auf, die mache ich auf eine andere Karte. Also erstens als Backup und zweitens einfach für mich zur Verwaltung. Wenn ich dann zu Hause importiere, kann ich einfach alles importieren und die gleichen Stichworte vergeben und dann habe ich schon einen großen Batzen der Arbeit erledigt. Das geht dann schneller. Genau, die Einstellung prüfen habe ich schon gesagt, ne, Autofokus, Weißabgleich, ISO etc. Testen des Objektivs ist sehr hilfreich. Also wenn ihr mit einem Objektiv arbeiten wollt, steckt es mal dran, probiert mal aus, Autofokus nah, Autofokus fern. Funktioniert das? Ist die Streulichtblende da? Funktioniert die noch? Ich hatte einmal das Problem, dass ich eine gerissene Streulichtblende hatte. Die war dann sehr locker, aber da wusste ich dann vorher, dass sie locker ist. Ich habe dann so ein bisschen schwarzes Tape drauf gemacht, um die ein bisschen zu fixieren, damit sie mir nicht sofort runterpurzelt. War dann aber zu knapp, Ersatz zu bestellen. Aber das war dann tatsächlich an dem Tag, wo ich es gemerkt habe, habe ich Ersatz bestellt. Und dann war halt nach dem Shooting, fürs nächste Shooting, war der Ersatz da.
Mir ist da mit dem Objektiv auch tatsächlich mal was ganz Seltsames passiert. Das war auf einer dieser Fotoreisen in Himalaya. Da habe ich nichts eingecheckt, sondern natürlich immer Fotozeug im Handgepäck gehabt. Und trotzdem ist dann eines der Objektive nach der Ankunft hat nicht mehr funktioniert, aber nicht irgendwas intern, sondern da muss in irgendeiner Form dann doch eine Kraft drauf gewirkt haben, weil der eine Ring, und ich weiß jetzt nicht mehr, ob das der Zoom-Ring, ich glaube, das war der Zoom-Ring, der war ein bisschen eingedrückt.
Oh,
also
okay.
Statt rund war der ein bisschen eiförmig. Also
quasi verklemmt.
Und dann hat der geklemmt und dann ging das ganze Objektiv nicht mehr richtig. Und
ja, super.
Das hat man so erstmal nicht gesehen. Das musste man ausprobieren. Da habe ich dann tatsächlich beim Drehen gemerkt, oh hoppla, das dreht sich nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie fest. Und das war dann ein Reparaturfall, ganz klar. Genau, Uwe schreibt noch, Boris hatte doch mal das Ratter-Ratter-Objektiv.
Exakt. Ja, also es lohnt sich, sowas auszuprobieren und auch im Auge und Schrägstrich Ohr zu behalten, weil dass es angefangen hat zu rattern, hatte ich auf einem privaten Ausflug gemerkt und hatte dann aber auch ein Shooting ein paar Wochen später, aber dann war mir klar, das nehme ich nicht mit. Ja, und da musst du dir halt eine Lösung suchen. Was machst du dann? Ne? Habe ich eine Alternative dafür? Wie gehe ich jetzt vor? Nehme ich eine andere Kamera? Was ich dann gemacht habe.
Hier, David sagt noch, bei den Spiegellosen kontrolliere ich auch einmal öfter, ob auf der Rücklinse kein Fingerabdruck ist, also die Rückseite vom Objektiv, da die immer sehr nah am Bajonett ist und man da manchmal drauf toucht. Fingerabdrücke hinten sieht man ziemlich deutlich unscharf beziehungsweise unregelmäßige Lichtsterne. Ja,
Ja, einen Blick drauf haben, ne? Und das vorm Shooting.
Manchmal muss man das natürlich auch erst aus Fehlern lernen, ne? Aber man muss sie ja nicht alle gleich bei einem bezahlten Job machen, diese Fehler.
Und wenn ihr dann ankommt, on location, ne, zur Feier oder zum Business-Shooting und so, dann habt ihr euch natürlich vorher vorgenommen, was ihr macht, hattet die Kamera eingestellt. Jetzt kann das aber sein, ihr steigt aus dem Auto aus und es ist eben nicht sonnig, sondern es ist bewölkt, diesig, was auch immer. Dann seid ihr ja aber noch irgendwie an eurem Auto zum Beispiel oder steigt aus dem Zug aus und seht, oh, das Wetter ist anders als erwartet. Stell dich doch schon mal auf ISO 200. Oder 400, je nachdem, was das Licht so hergibt. Aber das könnt ihr machen auf dem Weg zur Location. Und wenn es nur auf dem Weg über den Parkplatz ist, noch bevor ihr jemanden getroffen habt von den Verantwortlichen oder den Gästen, könnt ihr schon die Kamera vorbereiten. Ihr könnt schon auf den Asphalt halten und sagen, schon mal irgendwie, wenn ihr manuell, also ich arbeite fast nur noch manuell, einmal schon mal durch den Sucher gucken oder aufs Display und die Belichtungswaage auf den Asphalt schon mal so ungefähr in die Mitte bringen. So, dann habt ihr schon mal einen guten Start, wenn dann doch mal spontan ein Bild gemacht werden soll. Ach, hier, Herr Fotograf, Sie sind da. Schauen Sie mal hier vor unserem neuen Firmenschild. Können wir gleich hier spontan, so, brauchst du gar nicht einstellen, ist schon fertig. Ja, das ist einfach so, das klingt so banal. Und es machen so wenige, habe ich jedenfalls den Eindruck.
Ja, das sind die gleichen Menschen, die vor dir am Supermarkt an der Kasse sind. Und wenn es dann zum Bezahlen kommt, dann ganz überrascht feststellen, dass sie ja noch erstmal ihre Geldbörse finden müssen.
Ach, bezahlen und muss ich dann, auch doch.
Dann, komisch. Also, ne, das, also ein bisschen vorausschauend arbeiten, das ist nicht nur im Straßenverkehr hilfreich, sondern bei allen möglichen Dingen. Und das ist, ich finde es unglaublich, wie viele Leute dann so völlig überrascht davon sind, dass sie jetzt auch noch bezahlen müssen.
Tja. So ist das auch. Christian schreibt ja auch, man kommt ja hoffentlich auch nicht pünktlich zum Einzug des Brautpaares an, sondern vielleicht 5 Minuten vorher. Ja, oder deutlich vorher. Also auf den Hochzeiten, wo ich bisher war, da war ich dann auch eine halbe, dreiviertel Stunde vorher oder sogar eine Stunde vorher da. Hab schon in der Kirche mir das angeguckt, hab schon mal geguckt, ob die Person, die die Orgel dann bedient, schon da ist, dass ich mal fragen kann, ist das okay, wenn ich zwischendurch mal hier hochkomme und ein paar Fotos von den spielenden Händen mache? Mögen Sie das? Stört das? Können wir das vielleicht vorher oder hinterher machen? Solche Geschichten. Oder mit Pastor, Pastorin, Pfarrer etc. schon mal ein paar Worte wechseln. Ist das okay, wenn ich mich hier bewege? Also das alles vorher klären. Wenn die Gäste kommen, dann kann man sich schon mal vorstellen, hey, ich bin heute euer Fotograf. Wer seid ihr denn? So einfach schon mal ein bisschen Freundschaft aufbauen, Vertrauen aufbauen. Und dazu gehört eben nicht vor den Leuten die Kamera zu justieren, sondern dann bitte nur noch Fotos machen. Alles andere dürfen die gar nicht mitkriegen. Das wäre so mein Tipp an euch.
Ja, so ist richtig. Immer vorbereitet.
Und es ist so einfach. Man muss es nur machen. Man muss nur dran denken. Manchmal sind es wirklich diese einfachen, banalen Dinge. Und die bringen einen so weit nach vorne. Naja.
Tja, oder du machst es wie, wie hieß sie, Margot, diese, diese Fotografin, die ich mal interviewt habe vor vielen, vielen Jahren, die Geschichte erzählt von dem Fotoshoot, den sie mit Kevin Costner gemacht hat.
Ah, ich erinnere mich.
Und das war noch aus Filmzeiten und dann hat sie erzählt, dass sie dann sehr, sehr nervös war, ne? Und
wäre ich auch,
dann irgendwie halt dann fotografiert hat und dann irgendwann gemerkt hat, dass sie gar keinen Film in der Kamera hat. Und hat dann aber richtig geschaltet und hat gesagt, ja, und jetzt würde ich es gerne nochmal mit einem anderen Film ausprobieren. Mhm. Dauert noch eine Minute. Und dann hat sie mit dem Rücken zu ihm an der Fototasche schnell einen Film eingelegt. Und hatte dann zum Schluss doch ihre Bilder. Also professionell sein heißt auch möglicherweise
Fehler
solche überspielen. Verkacker dann mal ein bisschen geschickt überspielen. Weil das ist auch eine Vertrauensgeschichte, ne? Und wenn du plötzlich merkst, dass der Mensch da mit der Kamera völlig hilflos ist und so, dann ist das möglicherweise halt, dann ist halt die Session möglicherweise quasi rum, weil da nichts Gutes mehr rauskommt dabei.
Ja, ganz genau.
Tja. Ha. Na gut. Kommen wir noch zu. Genau, wir haben noch ein Follow-up, ein Feedback noch, beziehungsweise eine Frage von Hendrik. Hendrik hat uns die auch geschickt über happyshooting.de/hi, wo ihr auch Fragen stellen dürft. Der fragt, hallo ihr beiden, am Wochenende habe ich den Bandauftritt eines befreundeten Gitarristen auf einer kleinen Bühne mit der Kamera begleitet. Beim Sichten und Bearbeiten in Lightroom habe ich dann festgestellt, dass mir einige Bilder in Schwarz-Weiß deutlich besser gefallen. Mein einziger Bearbeitungsschritt bestand allerdings darin, dass ich in Lightroom nach dem Ausrichten, Zuschneiden, Anpassen der Lichter, Tiefen etc. von Farbe auf Schwarz-Weiß umgestellt habe. Habt ihr Tipps, mit welchen Reglern man da vielleicht noch mehr rausholen kann?
Alle.
Habt ihr ganz typische Bearbeitungsschritte, wenn ihr ein Bild am Ende in Schwarz-Weiß haben wollt? Klar, es kommt immer auf das Bild an, aber vielleicht dreht ihr ja doch meistens erstmal an den gleichen Reglern. Ja, die Frage ist eine völlig legitime Frage, vor allem, weil da hat sich zum Beispiel schon mal die eine Frage ganz, ganz, ganz deutlich unterschiedlich gehandhabt werden kann. Er macht die ganzen Korrekturen und so von Belichtung und was weiß ich allem in Farbe und stellt dann auch Schwarz-Weiß um. Bei mir ist es genau umgekehrt.
Exakt, bei mir auch.
Ich arbeite von vornherein in Schwarz-Weiß. Also ich entscheide mich, soll das Bild eine Schwarz-Weiß-Bearbeitung bekommen? Und dann arbeite ich in Schwarz-Weiß, weil ansonsten, wenn man diese Umstellung macht, dann ändert sich das Bild schon teilweise drastisch. Das liegt daran, dass einfach unterschiedliche Farben in unterschiedlichen Grautönen dargestellt werden. Und dann werden plötzlich Dinge, die uninteressant oder Dinge, die gestört haben, fallen plötzlich weg und Dinge, die vorher nicht aufgefallen sind, werden plötzlich sehr, sehr deutlich. Das siehst du halt dann erst, wenn du das Ding auf Schwarz-Weiß dir auch anschaust. Also erst auf Schwarz-Weiß umstellen, erster Tipp. Mhm. Was ich dann mache, ist
Taste V übrigens in Lightroom Classic.
Ja, genau. Das Zweite, was ich dann mache, ist, dass ich einen Schwarzpunkt einstelle. Also das Feeling von so einem Bild hängt sehr stark am Schwarzpunkt. Das ist der Punkt, wo es dann runterkippt in die Unterbelichtung. Mhm. Das kann man, wenn man
die. Du ziehst es auch in die Unterbelichtung oder siehst du zu, dass du irgendwie wirklich nur die tiefsten Schatten schwarz hast und ansonsten feine Zeichnungen?
Das ist eine Stilfrage, das ist ganz klar. Aber Schwarz-Weiß-Bilder, wo man bei Farbbildern sagt, oh, da darf nichts über- oder unterbelichtet sein, da müssen alle Werte irgendwie drin sein, was natürlich auch nicht muss, aber was da ganz gut hilft.
Hilft häufig, ja.
Hast du ein Schwarz-Weiß-Bild, halt funktionieren die Sachen mit etwas härteren Kontrasten oft besser. Und im Schwarz-Weißen darf für mich auch gerne das Bild ein klein bisschen Unterbelichtung enthalten. Da mache ich dann oft über die, was ist J-Taste, glaube ich, kriegst du diese Vorschau, da zeigt dir dann auf dem Bild, werden dir dann Über- und Unterbelichtungen in Rot und in Blau angezeigt. Und dann ziehe ich tatsächlich am Schwarzpunkt, bis dann mal so die ersten paar Pixel in Blau erscheinen, also sprich in der Unterbelichtung sitzen. Und dann erst gucke ich mir den Weißpunkt an, gucke ich mir vielleicht so eine weitere Bearbeitung über Kurven an. Das ist aber dann schon etwas mehr advanced. Ansonsten kannst du einfach diese ganzen Belichtungsregler dann viel besser bedienen. Mhm. Und was ich dann mache, nicht oft, aber dann doch ab und zu mal, ist, dass ich dann noch nach den Farbtönen nochmal schaue, also wie die ausgearbeitet werden. Falls nämlich zwei Farben zu ähnlich sind im Grauton, also typischerweise Blau und Gelb zum Beispiel, werden beide sehr hell üblicherweise dargestellt. Das orientiert sich daran, wie Schwarz-Weiß-Film funktioniert, weil der einfach vom Farbspektrum her, also der rote Bereich im Farbspektrum ist dunkel in Schwarz-Weiß-Film und der blaue Bereich im Farbspektrum, also das andere Ende, ist heller. Und wenn du jetzt plötzlich trennen möchtest zwischen einer blauen und einer gelben Sache, die nebeneinander sind, aber die fast gleich aussehen, dann kannst du eben über den Farbmixer quasi einstellen, dass du gerne die Blautöne noch ein bisschen dunkler hättest, damit die sich dann also stell dir vor, du hast jemanden, der ein blau-gelb gestreiftes T-Shirt hat, was dann irgendwie fast durchgängig grau aussieht.
Ja, oder einfach nur einen sehr schwachen Kontrast hat, ne? Da kann man damit noch ein bisschen rauskitzeln.
Und damit kannst du dann so ein bisschen rauskitzeln. Viel mehr mache ich da in der Regel nicht.
Also bei mir ganz ähnlich. Also ich fange auch in Schwarz-Weiß an, wenn ich das mal entschieden habe oder wenn ich es mal einfach ausprobieren will. Ich mache mir eine virtuelle Kopie, mal auf V gedrückt in Schwarz-Weiß. Dann gehe ich tatsächlich häufig erst an den Farbmixer und gucke erstmal, ob ich mit den Farben klarkomme. So bei Konzertbildern ist das, bin jetzt nicht der große Konzertfotograf, ich habe halt einige Fotos von Tanzflächen oder von irgendwelchen Bandauftritten oder sowas auf solchen Veranstaltungen mit buntem Licht. Da ist es häufig egal, weil das sind dann einfach eh nur so Spotbeleuchtungen, da geht es um die Lichtkante bei den Personen. Kann aber trotzdem mal ganz hilfreich sein, das auszuprobieren, am Farbmixer zu drehen, kann ich irgendwo störende Dinge wegkriegen oder Dinge herauskitzeln, so was du gerade gesagt hast mit irgendwelchen Hemden oder sowas, ne? Kriege ich die entweder entschärft, weil sie mich zu sehr vom Gesicht ablenken oder kriege ich es rausgearbeitet, weil es einfach witzig aussieht. Und wenn ich dann so ein grobes Verständnis habe von der Helligkeit-Balance, die ich da mit dem Mixer hinkriegen kann, dann gehe ich halt oben an die Regler mit dem Schwarzwert, mit der Belichtung, auch durchaus dann mit dem Weißabgleich, weil der wieder einen Einfluss darauf hat, wie der Mixer sich unten verhält. Dann kann man auch noch mal so ein bisschen die Helligkeitswerte gegeneinander verschieben. Das ist auch noch mal ganz nett, das einfach auszuprobieren. Und häufig arbeite ich dann eben mit den Kontrastreglern. Also natürlich dem eigentlichen Kontrastregler, der das halt in der Mitte auseinanderzieht, aber eben auch durchaus mit Textur und mit Klarheit. Wenn ich halt entweder Kanten hervorheben will oder Strukturen hervorheben will oder eben im Gegenteil, wenn ich sie etwas abschwächen will, das durchaus auch mit Masken. Ne? Also wenn ich irgendwelche Lichter im Hintergrund halt weicher haben will, aber was weiß ich, die Gitarre und die Saiten oder sowas eben schon ein bisschen kontrastreicher haben will, dann geht das zum Beispiel mit dem Klarheiten oder dem Texturregler ganz gut. Und dann mache ich das eben auf Maskenebene. Aber grundsätzlich kannst du mit allen Reglern was machen, ne? Bis runter zu der Kalibrierung, die dann wieder eine Auswirkung darauf hat, wie sehr der Farbmixer zum Beispiel im Blauanteil anschlägt, wenn du die Sättigung dann hochziehst. Dann kannst du damit auch nochmal justieren. Also alle also Regler machen was Sinnvolles.
Was ich ganz, ganz heiß empfehlen kann, ist, schau dir mal tatsächlich Schwarz-Weiß-Bilder an von bekannten Fotografinnen und Fotografen. Da gibt es ja eine Menge. Und wie die ihre Bilder ausarbeiten, weil das ist am Ende natürlich immer sehr viel Geschmackssache. Also ein Salgado, der macht halt andere Ausarbeitungen, viel krassere, kräftigere Ausarbeitungen als das, was man von einem Cartier-Bresson findet zum Beispiel. Also da gibt es einfach unglaublich viel Vorbildmaterial, und an dem sich zu orientieren ist schon durchaus völlig okay. Haben wir ja zum Beispiel auch im Klostergeister gemacht, mal wirklich Bilder geguckt, Bücher in die Hand genommen. Und ich glaube auch, dass das wirklich für alle, die dabei waren, eine sehr wertvolle Übung war, mal zu schauen einfach. Also das hilft, weil dann kannst du tatsächlich das, was du siehst und was dir dann vielleicht auch gefällt, du kannst das, was du tust, mit dem abgleichen, was du kennst. Und ansonsten ist viel davon halt, tja, eher ein bisschen Blindflug oder so.
Ist so.
Aber arbeite direkt in Schwarz-Weiß. Das ist, glaube ich, der wichtigste
Tipp. Das wäre der wichtigste Tipp.
Auf jeden Fall. Du kannst sogar, wenn du über das Display der Kamera fotografierst, also wenn das eine spiegellose ist, dann kannst du sogar die Kamera auf Schwarz-Weiß umstellen. Dann siehst du tatsächlich den Preview schon mal in Schwarz-Weiß, und das hilft auch so ein bisschen, das Auge zu schulen. Mhm.
Also selbst früher bei den Spiegelreflexen, wenn ich auf Schwarz-Weiß umgestellt habe, also schon RAW fotografiert, aber auf Schwarz-Weiß umgestellt, dann sind halt die JPEG-Vorschauen in Schwarz-Weiß. Alleine der Blick nach dem Foto aufs Display, so was sehe ich denn da? Oder nochmal auf die Play-Taste gedrückt, so funktioniert das hier von den Helligkeitswerten, das hilft eine Menge. Dazu muss man natürlich vorher schon wissen, dass man Schwarz-Weiß vorhat. In diesem Fall hat er ja geschrieben, dass es ihm dann hinterher aufgefallen ist, dass es ihm in Schwarz-Weiß besser gefällt. Aber ja, wäre ein Tipp, geh mal wirklich mit der Kameraeinstellung in Schwarz-Weiß auch los und fotografier mal in Schwarz-Weiß. Also du arbeitest eh in RAW, es geht ja nicht verloren, aber.
Genau, wenn du RAW schießt, dann schießt er natürlich auch ein Farbbild. Ne?
Genau. Dass man so ein Gefühl kriegt, dann ja.
Was hilft?
So ist das. Vielleicht sollten wir mal einen Schwarz-Weiß-Workshop machen.
Yay.
Habt ihr Interesse
auch im
Schwarz-Weiß-Workshop?
Warum nicht?
Warum nicht?
Ja.
Gut. Mitdrucken.
Genau. Habt ihr auch Fragen? happyshooting.de/hi. So, kommen wir zuerst mal kurz zu den Terminen.
Sehr gerne. Ne? Ach so.
Der Terminkalender.
Sagt der den Anfang verpatzt.
Ich dachte, du bist der immer so toll vorbereitet ist.
Bin ich. Ja, ich habe alle Tasten hier vorbereitet.
Gut, wir haben hier einen Terminkalender, den könnt ihr finden auf happyshooting.de/Kalender. Dort gibt es unsere Kalenderdatenbank. Also wenn man da mal guckt, was hier so an Termin drin ist, das ist schon eine ganze Menge. Und ihr seht auch, alles, was grün ist, hat Termine. Das heißt, wenn ihr da auf den Kalender jetzt klickt und sagt, okay, ich möchte gerne am 10. August, den Samstag, möchte ich gerne mal irgendwas mit Fotografie, Ausstellung machen, dann klickt ihr da drauf und dann seht ihr drunter die Ausstellungen, die da gerade aktiv sind, die uns hier von Hörerinnen und Hörern mitgeteilt wurden. Und da ist dann jeweils noch ein Link zur Website, könnt ihr entsprechend gucken. Oder ihr klickt, falls ihr einen Termin hier eintragen wollt, auf neuen Termin eintragen, und dann landet das hier bei uns. Und das, und heute haben wir wieder einen Termin, und dieser neue Termin kommt wieder von unserem, ich wollte gerade Kamerakind sagen. Nee, es ist unser Außenkorrespondent Jürgen.
Hallo Community. Diese Woche für Hörer im wilden, wilden Westen. Wieder mal. In Heilbronn. Und diesmal, Boris, will ich dich singen hören. So, jetzt zur Fotoausstellung. Mary Ellen Mark. Eine amerikanische Fotografin, geboren 1940, leider verstorben 2015. Das Thema der Ausstellung heißt The Lives of Women. In intimen Bildern setzt sich die international bekannte Fotografin Mary Ellen Mark mit dem Schicksal gesellschaftlich benachteiligter Frauen und Mädchen auseinander. Die Ausstellung ist ein eindrücklicher Streifzug durch das Gesamtwerk der Künstlerin. das es im deutschsprachigen Raum noch zu entdecken gilt. Veranstalter ist die Städtischen Museen in Heilbronn in der Deutschhofstraße Nummer 6. Beeindruckende Schwarz-Weiß-Bilder. Und von daher 321, Happy Shooting, Grüße gehen raus nach Heilbronn an die Wikli-Pick-Mitglieder Pia und Peter aus Heilbronn.
Ja, da grüßen wir gleich hinterher.
Da grüßen wir doch mit.
Hallihallo. Ja, schön. Also Termine happyshooting.de/Kalender. Dann hätten wir jetzt noch eine Aufgabe.
Ich finde es übrigens schön, dass er mich singen hören möchte, aber ich möchte das den anderen Hörenden hier nicht antun.
Ach du, weißt du, solange da eine Kapitelmarke ist, ja, kann man das ja skippen, weißt du? Das,
solange ich, ja, hier, das solange ich den Lautstärkeregler runterziehe, ist das kein Problem. Ganz genau.
Ich kann dich auch muten, weißt du? Dann
ja, oder hier Chipmunk oder so.
Ah, sehr schön. Oder Petersilie in die Ohren.
Mhm. Gut. So, was haben wir? Neue Aufgabe sollen wir machen?
Ja, ist jetzt dran, oder?
Machen wir. Wir haben nämlich eine neue Aufgabe für euch. Denn die aktuelle Aufgabe, die Konzeptaufgabe, die wohl doch ein bisschen überfordernd war, wenn ich in die Teilnahme
die läuft nicht so toll, oder? Die ist nee, nicht Meta, so, glaube ich.
Ja, die war, glaube ich, ein bisschen sehr abstrakt. Wir machen es ein bisschen einfacher. Wir haben eine neue Aufgabe für euch und die heißt Achtung. Ball.
Ball. Warum? Ball. Wie kommst du jetzt auf Ball?
Wie komme ich jetzt auf Ball? Ich weiß auch nicht so genau, ist mir irgendwie spontan eingefallen. Ich habe mich gewundert, dass wir die noch nicht hatten. Also Ball ist die Aufgabe und also das bedeutet
Fleißpunkte, falls da jetzt kein Fußball auf dem Bild ist.
Ja, natürlich, Ball gibt's, also entschuldige mal, also Ball ist ja schon für sich ein Teekesselchen. Also ich erwarte hier durchaus ein bisschen Abwechslung im Material. Leute, no pressure, aber gebt euch Mühe. Vom 4.7. bis zum 18.7., das heißt also im Zeitraum vom 4. Juli bis zum 18. Juli 2024, zieht ihr los, macht bitte ein neues Foto zum Thema Ball. Das ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSB Ball. Sieht auch lustig aus, wenn man das aufschreibt. HSBBALL. HSB Ball.
Ja, ist sehr schön.
Sieht lustig aus, ist aber so.
Genau, und mit diesen Worten verabschieden wir uns in den Abend und wünschen euch auch noch einen schönen selbigen oder egal welche Tageszeit ihr da gerade habt, wenn ihr das hört. Wir sind wieder da live nächste Woche. Das wäre der 9. Juli abends ab 18 Uhr oder entsprechend am Donnerstag dann als Konserve.
Wir werden das aber ein bisschen im Auge behalten. Also wenn irgendwo das EM-Endspiel sein sollte auf einem Dienstag, dann werden wir, glaube ich, schieben.
Ich würde sagen, so Halbfinale, Viertelfinale vielleicht noch nicht, aber so ab Halbfinale ungefähr.
Ja, da achten wir mal ein bisschen drauf.
Achten wir ein bisschen drauf, dass sich das nicht so sehr beißt.
So machen wir das.
Schreibt uns doch mal bitte hier in Slack oder in die Kommentare, wer jetzt hier parallel während der Live-Sendung auch noch Fußball geguckt hat. Genau. Wie steht's denn? Genau, weiß ich auch nicht. Wir sind raus bis nächste Woche. Macht es gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.